So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Meine Predigt heute heißt Auf der Siegerstraße. Und am Ende der Predigt werdet ihr sagen können, ja, ich habe heute erkannt, was es heißt, auf die Siegerstraße mit Gott zu kommen, darauf zu bleiben und am Ende ins Ziel zu gehen. Genau, das werden wir heute erleben. Wisst ihr, seit einiger Zeit, das habe ich ja schon mal erzählt bei einer Predigt, ist die Antarktisforschung mein Hobby geworden. Und darum wird es auch heute wieder in einigen Teilen gehen. Gott hat mir viel gezeigt, was die Menschen damals in der Antarktis, das war so um 1900 herum, erlebt haben. Viele sind gestorben, haben widrige Verhältnisse erlebt, Eiseskälte. Und es war nicht leicht, aber Gott hat mir viel gezeigt, auch für mein Leben mit Gott. Und ich konnte viel mitnehmen, habe auch in der letzten Predigt oder vorletzten Predigt schon einiges davon berichtet. Gut, dann haben wir ein Bild. Das hat meine Tochter gemalt und das hatte ich ja schon mal vorgestellt. Das hat sie von einem Foto abgemalt, das 1914 kurz vor der Antarktis gemacht wurde. Das war also der Fotograf dieser Expedition, Frank Hurley. Der hat dieses Foto gemacht, das ist schon ein sehr altes Foto, Schwarz-Weiß-Foto. Ne? Und meine Tochter hat das so schön abgemalt. Gut, dieses Bild, wenn man das so sieht, dann denkt man, das hat so was Harmonisches oder was Friedliches, ja. Aber tatsächlich zeigt dieses Bild ein Todesurteil. Ja? Ein Todesurteil für die Mannschaft, die auf dem Schiff war, denn das Schiff war eingeschlossen im Eis. Und auch für das Schiff war es das Todesurteil, so sah es dann aus, es wurde von dem Eis zerdrückt und war dann zerstört. Die Mannschaft hatte aber das Glück, einen Expeditionsleiter dabei zu haben, der ein Ziel umformulieren konnte. Er hatte sofort eine Rettungsaktion daraus gemacht. Er hat sich ausgekannt in der Antarktis, hatte schon einige Forschungen gemacht und hat es geschafft, all seine Männer zu retten. Widrige Umstände, Untergang und dann wieder Hoffnung. All diese Dinge können wir erleben, wenn wir unterwegs sind auf der Siegerstraße mit Jesus. Denn es geht auch manchmal runter und wieder hoch. Und widrige Umstände gehören einfach dazu. Wir kommen aber immer ans Ziel, wenn wir bei Jesus bleiben. Mein erster Punkt, die Bekehrung. Wir lesen dazu Römer 1, Vers 5. Ich habe seine Liebe erfahren und bin als sein Apostel beauftragt, in seinem Namen bei allen Völkern Menschen für Gott zu gewinnen, damit sie an ihn glauben und auf ihn hören. Das hat Paulus geschrieben an die Römer. Und damit hat er bezeichnet, dass er sich bekehrt hat zu Gott. Ja. Er nennt es, ich habe Gottes Liebe erfahren. Ich habe erfahren, wie sehr Jesus mich liebt, dass er ans Kreuz gegangen ist für meine Schuld, für meine Krankheit, für meine Sünde. Und ich bin frei geworden. Paulus hat gleichzeitig seine Berufung mitempfangen. Das haben wir hier gelesen. Seine Berufung war, Menschen für Gott zu gewinnen. Und das hat er ja dann auch getan. Wir lesen gerade die nächste Bibelstelle, das ist 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt? Auch von Paulus. Die nächste Erkenntnis, die er hatte. Wenn ich Gottes Liebe gespürt habe und empfangen habe, dann werde ich aus Liebe zu Gott, zu Jesus selber etwas tun. Eine Aufgabe übernehmen, einen Auftrag übernehmen. Ich will etwas für meinen Gott tun, der so viel für mich getan hat. Nicht aus Leistungsdruck, sondern aus Liebe. Aus Liebe. Und das hat er verstanden. Und deshalb hat er gesagt, er vergleicht uns hier mit Leichtathleten, die in der Arena laufen. Wir sollen laufen, aber nicht nur einfach laufen, sondern mit Exzellenz. Das heißt so, dass wir das Ziel als Erster erringen in der Aufgabe, in dem Dienst, in den Gott uns gestellt hat. Dazu gehört es, eine Entscheidung zu treffen. Das hat ja Paulus auch getan, das haben wir ja auch gerade gehört. Paulus war in Tarsus geboren, das ist so die heutige Türkei, so die Gegend. Er kam nach Jerusalem und ist bei Gamaliel, einem bekannten Rabbi, geschult worden, ausgebildet worden und wurde dann Pharisäer. Später hat er dann die Christen verfolgt. Seine Aufgabe war es, Christen gefangen nach Jerusalem zu bringen. Und als er auf dem Weg nach Damaskus war, da begegnete ihm Jesus. Er bekehrte sich sofort zu Gott, hatte seine Liebe, Gottes Liebe erfahren und fing auch dann sofort an zu predigen, beziehungsweise andere Leute zu evangelisieren und ihnen von Jesus zu erzählen. In Damaskus konnte er nicht bleiben, also schickten sie ihn nach Jerusalem. Auch dort konnte er nicht bleiben. So wurde er wieder zurück nach Tarsus geschickt, wo er 3 Jahre verbrachte. In einigen Bibellexikas kann man auch lesen, dass er in der arabischen Wüste 3 Jahre war und dort Erkenntnis von Gott erlangt hat, wie es weitergeht mit seinem Weg. Als ich Gottes Liebe gefunden hatte, war ich ein Metzger. Das ist so. Ich hatte Metzger gelernt und das hatte mein Leben geprägt. Weil in der Ausbildung habe ich dann schon mitbekommen, man muss immer Leistung bringen, man muss immer zusehen, dass man gut dasteht, dass man Anerkennung bekommt und man muss zeigen, dass man ein Kerl ist. Das war bei uns so. Das hatte mich geprägt und es gab dann allerlei Mutproben, die man bestehen wollte, um dazuzugehören. Eine Mutprobe bestand zum Beispiel darin, dass man aus dem Stand auf den Ausbeintisch springt. Dazu muss man sagen, das werdet ihr nicht wissen, ein Ausbeintisch ist der Tisch, wo der Metzger sein Fleisch auseinanderschneidet. Ja? Und der besteht vollkommen aus Metall, ist ungefähr so hoch. Ja. Und bei uns im Lehrbetrieb gab es einen, der konnte aus dem Stand da drauf springen. Der war sehr stolz darauf. Und ich habe das einige Male versucht, habe dann aber immer davor gestanden, hatte Angst, da auszurutschen. Mit meinem Metzgerkittel, mit meinen Gummistiefeln stand ich da auf schmierigem Boden in der Wurstküche und wollte auf diesen Tisch springen. Aber es war mir nicht gelungen. Dann eines Tages war ich im Hauskreis in Hadamar in der Faulbacher Straße. Da sitzen ja 2, die dabei waren, als junger Mann und habe da erfahren, was es heißt, Jesus nachzufolgen, Gottes Liebe zu spüren, ganz ohne Leistungsdruck, nur einfach, weil man Jesus lieb hat, liebt er einem auch. Und er ist für, habe ich ja eben schon gesagt, für unsere Krankheit, für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. All das habe ich in dem Moment förmlich inhaliert. Das war eine ganz neue Erkenntnis nach all dem Leistungsdruck, den ich vorher hatte. Ich bin dann nach Hause gefahren, ich habe noch im Elternhaus gewohnt und bin dann in mein Zimmer gegangen, habe mich hingekniet und habe dann Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen. Ich habe mein Leben Gott gegeben. Und von dem Moment an, wo ich auf den Knien lag, wurde alles hell. Ja. Ich habe die Augen zugehabt, aber es wurde hell. Ich wusste, wenn du jetzt die Augen aufmachst, ist es hell. Und als ich die Augen dann aufmachte, hatte ich dann auch eine Berufung von Gott empfangen. Und zwar waren dann die Worte in mir, du sollst für schwache Menschen da sein und das beruflich. Boah, habe ich gedacht, also das ist ja für mich jetzt ganz was Neues. Ich war ja Metzger und ein rauer Kerl, ne? und jetzt soll ich mich um schwache Menschen kümmern. Okay, ich habe gesagt, gut, Herr. Ich musste also einige Dinge hinter mich bringen. Ich musste erst noch mal den Realschulabschluss nachmachen. Ich musste dann die Erzieherausbildung noch machen und habe dann noch ein Fachabitur bestanden. All diese Dinge habe ich geschafft, weil Gott mir geholfen hat. Ich habe das nicht aus eigener Kraft geschafft. Gott hat mich dadurch geführt. Ich sage das nicht zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Ja? Ich habe ja in meiner letzten Predigt auch mal darüber gesprochen, dass ich von Geburt an es nicht leicht hatte. Ihr könnt euch das gern in der letzten Predigt noch mal anhören. Ich hatte da einige Defizite und trotzdem hat Gott mich da durchgeführt, ja, durch diese Dinge. Das war leicht, weil Gott dabei war. Gut, jetzt ist es dann wichtig, wenn wir die Entscheidung zu Gott getroffen haben, dann müssen wir eine gewisse Erkenntnis kommt dann über uns. Wir haben eine Umkehr hinter uns. Wir sind befreit worden und dann müssen wir dankbar sein. Ja. Dankbar für dieses Geschenk der Errettung, die Gott uns gegeben hat. Also ich bin dankbar dafür, dass ich Gottes Liebe gefunden habe. Wer von euch ist auch dankbar dafür? Amen. Dann seid ihr richtig heute. Denn ich werde noch weiter darüber sprechen, wie wir auf der Siegerstraße mit Jesus weitergehen und ans Ziel kommen. Erste Korinther 9, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, 24 bis 27 ist heute unser Basistext. Also da werde ich immer wieder darauf zurückkommen, weil Paulus uns Christen dort als mit Leichtathleten vergleicht. Ein Auszug aus dem Bibellexikon dazu. In Korinth fanden alle drei Jahre die isthmischen Spiele statt. Paulus vergleicht die Christen mit Wettkämpfern. Paulus fürchtete nicht, dass er sein Heil verlieren, aber doch seine Krone verwirken könne. Der Siegeskranz. Die Griechen feierten zwei große Sportereignisse, die Olympischen und die isthmischen Spiele. Da die isthmischen Spiele Wettkämpfe in Korinth stattfanden, waren die dortigen Gläubigen mit diesem Vergleich des Wettlaufes sehr vertraut. Man macht ja dann so seine Erfahrungen als junger Christ. Ja. Es sind manchmal positive, aber es gibt auch negative und Dinge, wo wir lernen müssen. Und im Großen und Ganzen ist es hilfreich, Erfahrungen zu machen und weiterzukommen und zu wachsen. Wir müssen Führung annehmen. Es werden dann auch Menschen sein, die über uns gestellt sind, von denen wir lernen können. Bei Paulus war es so, dass er von der Jerusalemer Basisgemeinde, sage ich jetzt mal, die Gemeinde in Jerusalem, wo die Jünger Jesu und die Apostel waren, das war so das Zentrum. Und von dort ist er auch ausgesandt worden, zusammen mit Barnabas, zu seiner ersten Missionsreise. Und dort hat er dann gelernt, was es heißt, andere Menschen von Jesus zu erzählen und Menschen für Gott zu gewinnen. Ja. Ich habe als junger Christ meine Erfahrungen in der Freien Christengemeinde Hadamar gemacht. Und da war es gang und gäbe, dass wir Einladungen verteilt haben. Ich weiß, heute gibt es das nicht mehr so, aber damals haben wir Einladungen gedruckt für Gottesdienst und Veranstaltungen und haben die in Briefkästen eingeworfen. Sind dann durch die Straßen gelaufen, mit dem Rucksack bepackt und haben überall Zettel eingeworfen. Und eines Tages, als ich mal so unterwegs war, da stand eine Frau am Tor bei einem Haus, die war sehr freundlich. Die sagte, schön, danke für die Einladung. Und als sie wegging, las sie noch, stand ja alles drauf, wer wir sind, an was wir glauben und so. Und als ich schon am nächsten Haus war, hörte ich auf einmal Schläge. Es war ein Mülltonnendeckel, der immer wieder zugeschlagen wurde. Sie hatte die Einladung in die Tonne geschmissen und schlug die Tonne immer wieder zu. Und zwar so oft und so laut, dass alle Bewohner aus dem Haus gelaufen kamen. und sie versuchten, die Frau zu beruhigen. Gut, das war so für mich der Moment, so der erste Moment, wo ich damit konfrontiert wurde, dass es Widerstand gibt, dass es Menschen gibt, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben wollt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Ihr wollt jemand von Jesus erzählen, weil es so eine kostbare Wahrheit ist, damit die Menschen dasselbe erleben wie wir. Und dann wird man vor den Kopf geschlagen. Ja, das gehört einfach dazu. Widerstände gehören dazu. Aus Widerständen folgt Verfolgung. Und Jesus sagt uns, sie haben mich verfolgt, also werden sie auch euch verfolgen. Das ist etwas, was Gott nicht von uns nehmen kann. Paulus hat das erlebt und wir müssen auch damit rechnen, dass so etwas kommt. Es gehört dazu und du weißt dann, dass du auf dem richtigen Weg bist. Gut, jetzt kommen wir zu drei Männern, drei Antarktisforscher, die jeder ein Ziel hatte, jeder für sich, und zwar wollte jeder von ihnen der Erste am Südpol sein. Ja. Das war die ultimative Challenge, so um diese Zeit. Erste am Südpol, welches Land schafft das? Da gab es Norwegen und Großbritannien, die waren da im Wettlauf. So ähnlich wie einige Jahrzehnte später die Mondlandung. Ja. Da gab es ja auch eine Challenge. Wer bringt den ersten Mensch auf den Mond? Amerika oder Russland, beziehungsweise eben Russland, genau. Gut, jetzt schauen wir uns mal den ersten an. Das ist Robert Falcon Scott. Er war ein genialer Wissenschaftler, ein Engländer. Geboren wurde er 1869. Mit 13 Jahren ging er zur britischen Marineschule. Mit 27 befehligte er als Oberleutnant schon ein Torpedoboot. Mit 34 Jahren machte er erste Forschungen auf dem antarktischen Kontinent. Und zwar war das die Discovery-Expedition. Mit 42 Jahren, also 1910, unternahm er die Terra Nova-Expedition mit dem Ziel, Erster am Südpol zu sein. Kommen wir zu unserem zweiten Mann. Das ist Roald Amundsen. Er wird beschrieben als schnell, tüchtig, zielstrebig. Er war ein Norweger, geboren 1872. Er hatte frühes Interesse an der Arktis und der Antarktis, also Nordpol und Südpol. Schon als Kind, mit 9 Jahren, legte er sich in eine Badewanne mit Eiswürfel gefüllt und tauchte darin unter. Mit 23 Jahren, also es war 1895, war er unterwegs auf Robbenfangschiffen. Sein Vorbild war Fridtjof Nansen, ein Arktisforscher. Mit 27 Jahren nahm er an seiner ersten Antarktisexpedition teil, das war eine belgische Antarktis-Expedition. Und mit 30 Jahren hatte er Interesse für den Nordpol. Er lebte dort einige Zeit bei den Inuit. Damals nannte man sie noch Eskimos. Er lernte dort, wie man sich ernährt, wie man die richtige Kleidung trägt, wie man sich fortbewegt und wie man ein Iglo baut. Ja. Das hat er alles gelernt. Und mit 38 Jahren, da hatte er das Ziel, das war auch dann 1910, Erster am Südpol zu sein. Mit seinem Expeditionsschiff, der Fram, ist er an die antarktische Küste gefahren und hat dort Vorbereitungen getroffen für den Lauf, für den Weg zum Südpol. Dann haben wir Ernest Shackleton. Ernest Henry Shackleton, ein genialer Krisenmanager und Motivator. Er wurde geboren 1874 in Irland. Mit 16 Jahren war er auf Fracht- und Handelsschiffen unterwegs und mit 28 Jahren unternahm er eine Expedition auf der Discovery, auf dem Schiff Discovery unter Scott. Und mit 34 Jahren machte er seine Expedition zum Südpol mit dem Ziel, Erster am Südpol zu sein. Mit seinem Schiff, der Nimrod, fuhr er dorthin an die antarktische Küste. Und das war 2 Jahre vorher, also 2 Jahre vor Amundsen und Scott. Das war 1908. Der zweite Punkt heute ist Berufung. Ja, also wenn du die Bekehrungsphase durchlebt hast, kommt irgendwann die Phase, wo es um Berufung geht, wo Gott dir eine Aufgabe geben will, einen Auftrag, wo du etwas tun kannst für Gott. Wir lesen dazu 1. Korinther 9, 25 bis 26. Jeder aber, der sich im Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Also das hatte Paulus begriffen. Wenn wir für Gott einen Auftrag haben, dann laufen wir mit Exzellenz, so dass wir das Ziel als Erster erreichen und am Ende bekommen wir als Lohn einen Siegeskranz. Nicht einen vergänglichen, der irgendwann kaputt geht, sondern einen unvergänglichen, einen, den du in der Ewigkeit, wenn du in den Himmel kommst, mitbringen kannst. Ja? Das wird dann dein Lohn sein. Es wird ein Unterschied sein zwischen denen, die mit Siegeskranz oben ankommen und die, die ohne ankommen. Denn wir sind nicht dazu berufen, Zuschauer in der Tribüne zu sein, oder bei dem Vergleich zu bleiben in der Arena oder im Stadion. Wir sind nicht dazu berufen, da die Zuschauer zu sein, sondern die Athleten. Die laufen, und zwar so laufen, dass sie gewinnen. Wir brauchen Erkenntnis, wenn wir eine Berufungsphase durchleben. Es gibt Regeln und Gebote, die eingehalten werden müssen, die Gott uns gegeben hat. Und wir machen Erfahrungen. Wir müssen gehorsam sein. Als junger Mann habe ich Leichtathletik gemacht. Also mit zwischen 14 Jahren und 20 Jahren war ich sehr aktiv, war in einigen Vereinen, habe auf Kreis- und Bezirksebene konnte ich ganz gut mithalten und habe da einige Wettkämpfe mitgemacht. Und es gab da einen Wettkampf, an den erinnere ich mich immer wieder nicht so gerne. Da war ich nämlich für den 100-Meter-Lauf und für den Weitsprung gemeldet. Beim 100-Meter-Lauf ging ich also an den Start mit meinen Konkurrenten, die alle neben mir waren. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man hat dann so Startblöcke, man setzt sich in den Startblock und wartet auf das Signal, auf die Plätze, fertig, und dann kommt der Schuss. Also setzte ich mich in den Startblock, habe auf den Schuss gewartet, dann kam der Schuss, es lief los und es folgte sofort ein zweiter Schuss. Wisst ihr, was das bedeutet? Fehlstart, genau. Damals gab es noch die Möglichkeit, einen zweiten Versuch zu machen. Also ging ich wieder in meinen Startblock, wartete auf das Signal, der Schuss fiel, ich rannte los und es gab einen zweiten Schuss. Was bedeutet das? Disqualifikation. Ja, ich war disqualifiziert. Ich stand also am Rand und musste zusehen, wie alle meine Konkurrenten losgerannt sind und einer als Sieger ins Ziel kam. Das war sehr deprimierend. Aber damit nicht genug, ich war ja noch für den Weitsprung gemeldet, also ging ich zum Weitsprung. Man hat 3 Versuche, um sich zu qualifizieren für weitere 3 Sprünge. Und ich habe jedes Mal bei jedem Sprung den Fuß über das Brett gesetzt. Ja, 3-mal hintereinander, das bedeutet Disqualifikation, genau. Also war ich 2-mal disqualifiziert, das war ein rabenschwarzer Tag. Und damit musste ich erstmal umgehen. Wir müssen auch lernen, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir disqualifiziert werden können. Ja. Du kannst dich selbst disqualifizieren, wenn du einfach Gottes Regeln nicht, zum Beispiel nicht mehr einhältst, also die Gebote nicht mehr einhältst, Sünde in deinem Leben ist, disqualifizierst du dich selber oder Gott disqualifiziert dich dann. Es kann dir sogar passieren, dass du deine Berufung, deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, wieder verlierst. Es kann sogar passieren, dass du deine Bekehrung verlierst. Auch das ist möglich, wenn du in die Welt zurückgehst, Sünde tust, die du vorher getan hast. Dann ist alles weg, dann bist du disqualifiziert. Deshalb müssen wir darauf schauen, dass so etwas nicht vorkommt. Jetzt kommen wir zu einem Mann in der Bibel, der einen Auftrag für Gott hatte. Er hatte einen Mauerbauauftrag. Und zwar bestand der darin, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Es war Nehemia. Im Buch Nehemia finden wir diesen Bericht. Und Nehemia hatte sich eigentlich selbst den Auftrag gegeben, weil er hat diese Not gesehen, dass das Volk Israel nicht fest werden konnte, also das Volk Juda in Israel, in Jerusalem, und weil die Mauer noch nicht errichtet war. So ging er zum König und bekam Gunst von Gott bei dem König, bei dem er im Dienst war als Mundschenk. Das war ein persischer König. Das Volk damals, Volk Israel, das Volk Juda, wurde ja eigentlich in babylonische Gefangenschaft geführt. Später ging das in die persische, in das persische Reich über. Und viele waren schon zurückgeführt worden und konnten zurück nach Juda und nach Jerusalem. Und jetzt ging es darum, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und Nehemia bekam diesen Auftrag. Er bekam den Auftrag, und aber auch nur deshalb, weil er gehorsam war. Er war Gott gehorsam. Und er war der Obrigkeit gehorsam, nämlich dem persischen König. Er ist nicht, hat nicht rebelliert oder so und hat gesagt, wir machen jetzt einen Aufstand, sondern ich ordne mich unter. Du bleibst weiter der Herr über Jerusalem und ich werde dort die Stadtmauer aufbauen. Weil er gehorsam war, war auch das Volk, was schon da war, ihm gegenüber gehorsam und war bereit, ihm zu helfen. Und in 52 Tagen haben sie die Stadtmauer wieder aufgebaut. Als ich mit der Erzieherausbildung fertig war, habe ich eines Tages ein Bild von Gott vor Augen bekommen. Und das waren viele Rechtecke und eine Stimme in mir sagte, das sind Häuser. Ja. Das sind Häuser und das ist ein christliches Erziehungs- und Bildungszentrum. Und als ich dann einige Zeit später im Wald war, standen vor mir drei verschiedene Personen. Also das war ein Junge, ungefähr 10 Jahre alt, ein Mann, ungefähr 35 und ein älterer Mann, 65, alle in einer Reihe, voll durchtrainiert in Laufkleidung. Die sahen sehr gut aus. Die standen vor mir, unterhielten sich kurz und auf einmal waren die weg. Ich habe die auch später nicht mehr wieder gesehen. Also ich bin ja im Wald so Runden gelaufen, aber die waren nicht mehr da. Und in mir war die Stimme, eine Aufgabe, eine Vision kann über mehrere Generationen aufgebaut werden. Ja? Du musst es nicht alleine machen. Es können mehrere Jahrzehnte und mehrere Generationen dafür nötig sein. Das muss nicht unbedingt durch die eigene Familie kommen, sondern auch, das kann ja auch durch andere Christen, andere Geschwister passieren, wo Gott welche zusammenstellt für eine Aufgabe, um ein Werk in Existenz zu bringen. Wir sind dann in so einer Art Trainingsphase drin. Wir lernen Unterordnung, das hat auch Paulus gelernt. Er hat sich der Basisgemeinde in Jerusalem immer untergeordnet. Auch damals gab es ja dann das Konzil, nannte man es. Da kamen alle zusammen und haben besprochen, wie geht es jetzt weiter mit den Christen, mit den sogenannten Heidenchristen. Darüber wurde verhandelt. Paulus hat seine Meinung dazu gesagt und Barnabas. Sie haben ja einiges schon erlebt. Und es wurden Beschlüsse getroffen und die wurden festgelegt. Und auch Paulus hat sich dann untergeordnet und hat diese Dinge, die dort festgelegt wurden, auch weiter in seinen nächsten Missionsreisen weitergetragen. Er hat sich dort untergeordnet. Wir lernen Führung und Leitung in der Berufungsphase und übernehmen Verantwortung. Ja, du sollst Verantwortung übernehmen. Und zwar ist es dann wichtig, dass wir lernen, unsere Kraft einzuteilen. Manche Dinge dauern ja länger, ne? Und da brauchen wir Geduld und Kraft. Wir müssen unsere Kraft einteilen und wir müssen durchtrainiert sein. Durchtrainiert bist du ja dann, wenn du regelmäßig in der Bibel liest, wenn du regelmäßig Gebetszeiten hast und wenn du regelmäßig mit Geschwistern zusammenkommst und wenn du in die Gottesdienste gehst und deinen Dienst übernimmst und darin wächst, dann hast du so ein Trainingscamp, wo du ausgebildet werden kannst. Beim Laufen ist es ja so, dass es eigentlich immer darum geht, Kraft zu sparen. Du willst Kraft sparen, damit du auf die letzten 100 Meter noch einen Zielsprint hinlegen kannst. Ja? Damit du dann deine Konkurrenten nochmal überholen kannst. Du kannst auch Kraft sparen, zum Beispiel im Berglauf, wenn du einen Berg hochläufst, dass du kleine Schritte mit einer hohen Frequenz machst. Ja? Habt ihr das gewusst? Ja? Du sparst Kraft. Du machst keine großen raumgreifenden Schritte, sondern kleine mit einer schnelleren Frequenz. Bist genauso schnell wie die anderen, aber sparst Energie und Kraft. Auch Paulus hatte eine Strategie. Die lesen wir in 1. Korinther 9, 20 bis 21. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich nicht mehr gelten. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen haben. Bin ich aber bei Menschen, die ohne das Gesetz leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz des Christus, das Christus uns gegeben hat. Also das war so eine Art Strategie, die er befolgt hat. Eine andere war, wenn er in einen Ort gekommen ist, wo er gewusst hat, da sind Juden oder eine jüdische Gemeinde, dann ist er zuerst in die jüdische Synagoge gegangen und hat denen das Evangelium von Jesus gepredigt. Und danach ist er erst zu den Heiden, zu den sogenannten Heiden gegangen und hat denen das Evangelium, also zu den Nichtjuden, und hat denen das Evangelium gepredigt. Strategie festlegen, das haben unsere drei Antarktisforscher, von denen ich eben gesprochen habe, auch gemacht. Durch Anpassung, Widerstandsfähigkeit und zielorientiertes Handeln haben sie einen Plan festgelegt. Das ist ganz wichtig. Wenn ich eine Aufgabe mir vorgenommen habe für Gott oder einen Dienst für den Herrn, dann habe ich mir auch einen Plan festgelegt. Wer von euch hat einen Plan festgelegt für eine Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat? Es sind einige dabei. Amen, das ist sehr gut, das ist sehr wichtig. Wir schauen uns an, die einzelnen Antarktisforscher. Und zwar beginnen wir mit Robert Falcon Scott. Er fuhr ja 1910 an die antarktische Küste. Sein Expeditionsschiff war die Terra Nova. Er fuhr an die Küste und war dort ungefähr ein Jahr und traf Vorbereitungen. Er hatte ein Basislager aufgerichtet mit seiner Mannschaft. Das waren ungefähr 30 Männer. Die eigentliche Kernmannschaft, die dann zum Südpol zog, bestand nur noch aus 5 Männern. In der Vorbereitungszeit haben sie Depots angelegt Richtung Antarktis, damit sie auch auch gerade für den Rückweg dann noch Lebensmittel und Nahrung und Kleidung zur Verfügung hatten. Sie hatten Hunde dabei, Ponys und Motorschlitten. Die Hunde, sie starben sehr schnell, weil es nur eine kleine Zahl von Hunden waren. Die waren sehr schnell überfordert. Und auch der Motorschlitten gab schnell seinen Geist auf. Die Ponys, das waren Basisstrategie, würde ich sagen. Er hatte 20 Ponys dabei und die waren, darauf hat er sich eigentlich verlassen, aber die starben auch sehr schnell, weil sie die Kälte nicht aushielten. Ja. Sie hatten Kleidung aus Stoff und die Männer mussten dann nach einiger Zeit, weil die Tiere ja gestorben waren, selber den Schlitten ziehen. Er nahm dieselbe Route wie Ernest Shackleton, der schon 2 Jahre vorher da war. Und am 18. Januar 1912 war er am Südpol. Roald Amundsen, sein Expeditionsschiff hieß die Fram. Er war auch 1910 unterwegs und der eigentliche Abmarsch war im Oktober 1911 Richtung Südpol. Sie bauten auch erst ein Basislager auf und legten Depots an, Lebensmitteldepots und für Brennstoff und Kleidung. Seine Strategie war Hunde, gut ausgebildete Schlittenhunde. Er hatte 60 Hunde dabei und er nahm aber eine unbekannte Route, die etwa 150 Kilometer kleiner war, also geringer war, als die Route von Scott. Sie hatten Fellkleidung, das war auch nochmal so ein Unterschied. Ja. Sie hatten Fellkleidung an, das Bild habt ihr, ist da. Und die Expedition von Scott, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Die Expedition von Scott, die hatte normale Kleidung an, Stoffkleidung. Die Fellkleidung hat sie geschützt, also die Gruppe von Amundsen, und hat ihnen viel geholfen. Sie hatten viele Hunde dabei und das war auch Strategie, weil die Hunde, die starben, dienten als Nahrung für die anderen Hunde und teilweise haben sie auch selbst das Fleisch gegessen. Sie hatten ein Teilstück immer zurückzulegen, um zu kundschaften. Ja, gut. Können wir die Karte noch mal sehen? Auf der Karte, da können wir erkennen, also die blaue Linie, das ist die Route, die Amundsen genommen hat und die rote ist die von Scott. Und ganz oben ist also der Südpol. Ja, sieht dieser Kreis, oben ist dieser Punkt. Das war so das Ziel. Das waren ungefähr 3000 Kilometer. Und man sieht, da sind auch Berge und Hügel, und Gletscher und sehr viele widrige Umstände. Also es war nicht leicht, dahin zu kommen. Genau, das war die Route. Im Dezember 1911 kam er am Südpol an. Mit 16 Hunden und 2 Schlitten fuhr er dann wieder zurück. Er hinterließ einen Brief und ein Zelt und hatte eine gute und schnelle Rückreise. Dann kommen wir zu Shackleton, Ernest Shackleton. Er war ja 2 Jahre vorher schon am Südpol mit diesem Ziel, Erster am Südpol zu sein. Und seine Expedition begann 1908. Er hatte auch ungefähr 30 Männer, mit denen er ein Basislager aufbaute und Depots anlegte. Die eigentliche Kernmannschaft waren dann 4 Männer, die zum Südpol dann zogen. Sie hatten nur wenige Hunde und wenige Ponys, die auch sehr schnell starben. Die Männer hatten Kleidung aus Stoff und sie mussten nach einiger Zeit selber den Schlitten ziehen, weil die Tiere gestorben waren. Das kostete unheimlich viel Kraft und Energie. Das waren Dinge, die bei Shackleton und auch bei Scott der Fall waren, wo Amundsen einfach anders da und besser gewirtschaftet hat, sage ich jetzt mal. Seine Strategie war besser, weil er auf Schlittenhunde gesetzt hat. Und auch seine Männer waren sehr Schlittenhund erfahren, also die von Amundsen. Das ist für Norweger nichts Besonderes, dass sie sehr Ski erfahren sind und Schlitten erfahren sind. Okay, er nahm, also wieder zurück zu Shackleton, er nahm eine unbekannte Route. Nur der Anfang war bekannt durch eine Expedition, die 1902 stattfand. Und er kam ungefähr 150 Kilometer an den Südpol heran, hatte aber dann gemerkt, wir sind total am Ende und haben keine Kraft mehr. Und er hat sich dann entschlossen, umzukehren, um das Leben seiner Männer zu retten. Also mit letzter Kraft und Motivation sind sie wieder nach Hause, also zum Basislager zurückgekommen. Punkt 3 ist die Belohnung. Wir lesen dazu 1. Korinther 9, 27. Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Das hat Paulus gesagt, damit wir ein Vorbild sind. Ein Vorbild für andere Christen, aber auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Vorbild zu sein in allem, was wir tun. Die nächste Bibelstelle, Römer 1, 16. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen, zuerst den Juden, aber auch allen Menschen. Das ist die Siegesrede. Ja? Also wenn du eines Tages mal eine große Aufgabe hinter dich gebracht hast und du wirst dann gefragt, wie hast du das denn eigentlich geschafft? Dann sollst du sagen, ich habe das nicht aus eigener Kraft geschafft. Gott war bei mir. Ja, ich habe das mit Gott geschafft. Er hat mir geholfen. Und ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, ich schäme mich nicht. Egal, was kommen mag, ich schäme mich nicht, dass Jesus mein Herr, mein Erlöser und mein Retter ist. Amen. Ich werde mich nicht schämen. Wir haben Anerkennung. Wir haben dann erlebt, dass Rettung stattfindet, Menschen gewonnen worden sind und Befreiung stattgefunden hat. Denn es geht ja immer um Menschen. Egal, was wir tun, selbst alle Dienste hier im Gottesdienst haben das Ziel, Menschen zu retten, dazu beizutragen. Ja, ihr tragt dazu bei. Das ist unser Ziel. Und wir müssen viel Frucht bringen in dem Bereich, wo Gott uns hingesetzt hat. Wer von euch will viel Frucht bringen und für Gott den Auftrag erfüllen, den er dir aufs Herz gelegt hat? Amen, das sind viele. Paulus hat viel erduldet. In Philippi hat man ihn eingekerkert, in Thessalonich hat man ihn gegeißelt, in Beröa herausgeschmuggelt, in Athen ausgelacht, in Galatien gesteinigt und in Korinth zum Narren gemacht. Trotzdem brannte Paulus darauf, das Evangelium nach Rom zu bringen und zu verkündigen, dem Zentrum der damaligen politischen Macht und der heidnischen Religion. Weder Spott noch Kritik noch körperliche Verfolgung konnten ihm seine Zuversicht nehmen. Amen, das ist ein Vorbild. Amen. Zufriedenheit und Genugtuung erleben wir dann, wenn wir Belohnung von unserem Herrn empfangen. Wir bekommen unseren Lohn von Gott. Er belohnt uns. Ich will den Lohn vom Herrn haben und nicht von den Menschen. Wir sind dankbar. Wir haben Freude im Herzen und wir sind dann selber auch ermutiger, weil wir können andere und sollen andere Menschen, die um uns herum sind, ermutigen. Und wenn wir dann da oben ankommen, dann heißt es, gut gemacht, guter und treuer Knecht. Gut gemacht, gute und treue Magd. Gut gemacht, Angelika. Gut gemacht, Daniel. Gut gemacht, alle, fühlt euch alle angesprochen. Ja, Das ist es doch, was wir hören wollen, wenn wir oben ankommen. Ja, ist es das? Amen. Das wollen wir hören. David war sehr dankbar. Er war so dankbar, dass er ein Tempelbauprojekt angefangen hat oder anfangen wollte. Er hat zu Gott gesagt, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte, dass du jetzt einen Tempel bekommst hier in Jerusalem, wo du angebetet werden kannst. Und Gott sagte zu David, und du sollst eine Dynastie haben, die nie ausstirbt, die nie aussterben wird. Und David bekam den Auftrag, und zwar so, dass er der Investor war. Ja. Er war der Visionär und der Investor. Er hat die Pläne bekommen von Gott, wie der Tempel aussehen sollte, hat das Land kaufen dürfen und hat das Geld gehabt. Ja, das finden wir auch in der Marktwirtschaft, in der freien Marktwirtschaft. Da gibt es auch dieses Modell, dass es Menschen gibt, die eine Idee haben und andere, die das Geld haben. Ja. David durfte diesen Tempel nicht bauen, das durfte dann sein Sohn Salomo. Das war generationsübergreifend, da haben wir dieses Beispiel wieder. Es ging viele Jahre ins Land, bevor das gebaut werden konnte und David hat seinen Sohn ermutigt und hat ihm die Pläne, das Land und das Geld gegeben und der konnte das dann bauen. Er hat dann ein Team zur Verfügung gestellt bekommen, was Gott ausgesucht hat und der Tempel wurde gebaut. Wenn wir am Ziel sind, dann bekommen wir den Siegeskranz. Dann bekommen wir die Krone. Ja? Also ich denke eher, dass es etwas anders aussieht wie diese, aber das ist auch eine Krone. Ja? Der Siegeskranz, den diese Sieger damals bekommen haben, die da gelaufen sind in der Arena, in dem Stadion, das war ein Lorbeerkranz. Der Sieger bekam einen Lorbeerkranz. Und das sagt uns Paulus, den werden wir bekommen, diesen Lorbeerkranz. Der ist also nach hinten offen, hat größere Blätter. Und auch die römischen Könige hatten Lorbeerkränze, also die römischen Kaiser. Ja. Ich kenne das vielleicht von Caesar oder so. Ja. Das waren diese Lorbeerkränze, auch vergoldet. Und so sieht unser Kranz aus, wenn wir oben ankommen. Mit dem kommen wir dann da an. Wenn wir gelaufen sind in der Arena als Erster mit Exzellenz, haben unseren Auftrag erfüllt mit Ausdauer und dann haben wir einen Schatz im Himmel, sagt der Herr. Wir können was draufpacken auf unser himmlisches Konto. Wie das dann aussieht, das werden wir sehen. Sei geduldig und dann wirst du es erleben. Gut, unsere Expeditionsleiter zum Schluss. Ihre Genugtuung und Zufriedenheit, die sie erlebt haben, ihren Lohn, schauen wir uns an. Wir fangen an mit Scott, Robert Falcon Scott. Er war am 18. Januar 1912 als Zweiter am Südpol. Alle starben auf der Rückfahrt. Er hinterlässt geniale wissenschaftliche Berichte und in seinem letzten Tagebucheintrag steht, die Umstände waren zu schlecht. Ja, sie haben es nicht geschafft, sie sind im Zelt gestorben. Wie sich später herausstellte, war es 20 Kilometer vor dem rettenden Depot. Also da war noch ein Depot, was sie ja vorher aufgebaut hatten, aber das wussten sie nicht mehr, weil sie total am Ende waren ihrer Kraft und sie sind dann gestorben im Zelt. Roald Amundsen, er war der Erste am Südpol am 14. Dezember 1911. Kam er dort an. Alle kommen gesund heim. Er macht anschließend noch einige Nordpol-Expeditionen und einmal mit einem Luftschiff. Er nahm an einer Rettungsaktion teil und blieb 1928 verschollen. Ernest Shackleton, er drehte 150 Kilometer vor dem Südpol um, rettete aber das Leben aller seiner Männer. Anschließend unternahm er noch zwei andere Antarktis-Expeditionen. Einmal, das ist die bekannteste, ist auch das Bild vom Anfang, mit der Endurance. Er rettete dabei alle seine Männer. Er erlebte Untergang, Rettung und eine Rettungsaktion. Und wenn wir auf der Siegerstraße sind, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist eine mit Jesus, die wir begehen. Die andere ist eine weltliche Siegerstraße, so wie diese Antarktis-Forscher zum Beispiel das erlebt haben. Sie haben das getan für Ruhm, für Ehre, für Geld und auch für wissenschaftliche Erkenntnisse über die Antarktis. Das war ihr Lohn. Sie haben es nicht getan für Jesus. Das sind die zwei verschiedenen Wege, der weltliche und der mit Gott. Und wenn du mit Gott gehst, bist du natürlich auf der besseren Seite. Dann kommst du auch später mit dem Siegerkranz im Himmel an. Gut, ich fasse zusammen. Der erste Punkt war Bekehrung. Sei dankbar, nimm Führung an und stecke dir Ziele. In der Berufungsphase erlebst du, gehorsam zu sein, Verantwortung zu übernehmen und du legst dir einen Plan fest für dein Ziel, für deine Vision, für deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. In der Belohnungsphase, Punkt 3, bringst du viel Frucht. Du lernst, viel Frucht zu bringen und es ist dein Ziel, viel Frucht zu bringen. Sei ein Ermutiger und sei immer geduldig. Ja. Zum Schluss noch ein Hinweis. Also wenn du jetzt angesprochen bist, gerade was Berufung angeht, wenn es um deine Berufung geht, wenn du wissen möchtest, was hat Gott mit mir vor, oder ich weiß, was Gott mit mir vorhat und wie geht es jetzt weiter. Wenn du in dem Bereich Fragen hast, dann solltest du mit jemandem reden, der Erfahrung damit hat, was Berufung angeht. Wir haben in der Gemeinde Seminare gehabt über Berufung und dort sind einige als Berufungscoaches ausgebildet worden. Wer von euch ist als Berufungscoach ausgebildet worden? Ist jemand hier? Daniel, Eva, ja, steht mal bitte auf, damit euch die Leute sehen. Eva auch bitte. Danke. Oder war noch jemand, der die Ausbildung hat? Danke. Mit denen könnt ihr reden. Jetzt könnt ihr euch gerne wieder hinsetzen. Mit denen könnt ihr also sprechen nach dem Gottesdienst. Ich bin auch noch hier. Dann können wir darüber reden, was Gott euch aufs Herz gelegt hat in dem Bereich. Und jetzt treten wir nochmal gemeinsam alle, steht bitte auf, an die Startlinie. Wir wollen unseren Bund mit Jesus festmachen. Wir wollen auf die Siegerstraße. Ja. Und wenn du das Gebet zum ersten Mal betest, von ganzem Herzen, dann kommst du auch zum ersten Mal auf die Siegerstraße mit Gott. Und dann gehörst du dazu, dann bist du ein Kind Gottes. Gut, ihr könnt mir nachsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld und Sünde und Krankheit am Kreuz gestorben bist. Ich komme jetzt zu dir. Und ich bringe dir alle meine Lebensschuld. Ich bitte dich um Vergebung. Mach mich neu. Ich will dir nachfolgen. Ich will auf die Siegerstraße. Und möchte den Siegeskranz haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Trümper.